SRF 1.
«12.30 Uhr, Schweizer Radio. Willkommen zum Rendezvous. Es ist ein Rendezvous mit zwei guten Nachrichten. Nordkorea bekennt sich zur Atomabrüstung. Es riecht nach Frieden auf der koreanischen Halbinsel. Dazu gleich mehr und die Einordnung des historischen Gipfeltreffens direkt aus Seoul um 13 Uhr im Tagesgespräch. Und mehr Schutz für die Bienen. Die EU will den Einsatz von bienenschädlichen Neonicotinoiden im Freien vollständig verbieten. Dann zählen Sie Ihre Schritte und schicken Sie das Resultat täglich Ihrer Krankenkasse, um billigere Prämien zu bekommen. Jetzt schreitet der oberste Datenschützer dagegen ein. Und als die Chinesen Syngenta übernahmen, versprachen sie viel. Jetzt kommen immer mehr Zweifel an diesen Versprechen auf. Rendezvous mit Ivana Pribakovic. Für die Menschen, die Familien haben in Süd- und Nordkorea, ist heute ein Tag der Hoffnung. Eine Ära des Friedens soll nach 60 Jahren anbrechen auf der koreanischen Halbinsel. Die beiden Machthaber, der Nordkoreaner Kim Jong-un und der Südkoreaner Moon Jae-in, haben am Gipfel in Südkorea eine entsprechende Erklärung veröffentlicht. Darin sagen sie unter anderem, dass sie die koreanische Halbinsel vollständig atomwaffenfrei machen wollen. Frage an unseren Korrespondenten Martin Aldrovandi in Seoul. Was steht sonst noch in dieser bemerkenswerten Erklärung?
Moon und Kim haben angekündigt, man wolle auf einen Friedensvertrag hinarbeiten. Einen solchen gibt es bis jetzt ja nicht, auch bald 70 Jahre nach dem Koreakrieg. Dann will man die demilitarisierte Zone in eine Art Friedenszone umwandeln. Auch will man in Zukunft auf feindliche Aktivitäten gegeneinander verzichten. Die Armeen sollen verkleinert werden und Familien aus Nord- und Südkorea will man zusammenführen. Und eben einer der wichtigsten Punkte ist die Abrüstung der Atomwaffen, den Sie bereits erwähnt haben.
Wenn die zwei jetzt sagen, sie wollen Frieden schließen, dann geht das ja nicht unbedingt ganz einfach, denn in diesen Krieg sind ja eigentlich noch die USA und China involviert.
Genau, und deshalb sagt man, man will einfach auf das hinarbeiten. Natürlich könnten jetzt beide Länder einen solchen Vertrag unterschreiben. Das sind ja beides UNO-Mitglieder. Aber ich denke, da wird man China und die USA sicher mit einbeziehen müssen, rein aus politischen Überlegungen.
Das klingt jetzt alles sehr positiv. Nur ist es so, dass Nordkorea ja schon in früheren Jahren viel versprochen, aber wenig bis nichts gehalten hat. Wie viel von diesem Abkommen wird denn wirklich umgesetzt?
Das ist genau die Frage, die man sich hier stellt. Ich denke, dass es dieses Mal zumindest eine große Chance gibt, dass sich etwas ändert, weil wirklich die Versprechungen gehen weit über das hinaus, was man früher versprochen hat. Und die Welt schaut noch genauer drauf, was heute passiert. Das wurde ja weltweit übertragen und Kim Jong-un hat auch wirklich live gesprochen. Auch diese Atmosphäre des Gipfeltreffens heute, die ganze Symbolik, die Gesten, das war sehr bewegend, vor allem am Schluss, als sich Kim und Moon nach der Unterzeichnung noch umarmt haben. Da kann man natürlich sagen, das ist nichts Konkretes und trotzdem verspricht es Hoffnung. Aber nochmals, was alles genau wirklich umgesetzt wird, das kann man jetzt noch nicht sagen, weil es eine solche Ankündigung in diesem Umfang bisher nicht gegeben hat.
Kim Jong-un sagte, es werde nicht einfach werden, diese Erklärung umzusetzen. Das hat er selbst gesagt. Genauer sagt er, ohne Schmerz kein Erfolg. Wo liegen denn die Knackpunkte?
Ich denke, der größte Knackpunkt ist sicher die atomare Abrüstung. Das haben Sie ja auch angekündigt. Aber Sie haben nicht gesagt, beziehungsweise Sie haben offen gelassen, wie das genau passieren wird. Also gibt es einen genauen Zeitplan? Wer überprüft das? Wie wird das umgesetzt? Und das wird jetzt erst in den Verhandlungen, in den Gesprächen erörtert, die nun folgen werden. Und deshalb denke ich, dass das Gipfeltreffen heute einfach eine gute Grundlage ist für weitere Verhandlungen.
Danke, Martin Aldrovandi. Und zum angekündigten Frieden auf der koreanischen Halbinsel hören Sie eine ausführliche Analyse im Tagesgespräch um 13 Uhr. Ohne Bienen sähe unsere Welt kahl aus und unsere Teller wären fast leer. Denn Bienen bestäuben die Pflanzen, von denen entweder wir uns ernähren oder unsere Nutztiere. Umso problematischer ist es, dass ausgerechnet die Landwirtschaft dafür verantwortlich ist, dass viele Insekten sterben wegen Pflanzenschutzmitteln. Die Europäische Union hat nun reagiert. Sie verbietet Landwirten, drei solcher Mittel, alles Neonicotinoide, draußen auf den Feldern zu versprühen. Christian von Burg von unserer Wissenschaftsredaktion. Was heißt dieses Verbot nun für die Insektenbestände und für die Bienen?
Ja, für Bienen, Wildbienen und Hummeln ist dieser EU-Entscheid sicher ein guter Entscheid, weil sie wurden durch Neonicotinoide wissenschaftlich nachweislich stark beschädigt. Aber wenn man den Blick aufs große Ganze wirft, dann ist es schwierig einzuschätzen, wie sich das auf die Insekten insgesamt auswirkt. Denn es gibt ja noch viel mehr Insekten als die für uns Menschen sehr wichtigen Bestäuberinsekten. Und Untersuchungen aus Deutschland und auch zahlreiche Beobachtungen aus der Schweiz zeigen, dass die Zahl der Insekten insgesamt massiv abgenommen hat in den letzten Jahrzehnten. Man hatte das lange gar nicht so im Blick. Und man fragt sich jetzt unter anderem, ob auch der massive Rückgang der Vögel, die insbesondere ihre Jungen ja mit Insekten füttern, ob das auch damit zusammenhängt. Neben den drei jetzt verbotenen Wirkstoffen gibt es ja sehr viele andere Insektizide und auf die werden die Bauern jetzt ausweichen.
Viele Fragen bleiben offen. Jedenfalls jetzt verbietet die EU das Versprühen dieser Substanzen im Freien, nicht aber in Gewächshäusern. Warum eigentlich?
Ja, muss ich kurz ausholen. Die Neonicotinoide, die werden einerseits versprüht, wie Sie gesagt haben, aber oft werden sie eben auch in die Samen der Pflanzen eingebeizt. Und so sind diese jungen Pflanzen, also etwa Zuckerrüben, Wintergetreide oder Zwiebeln, geschützt vor Insektenfraß. Und weil sich die Neonicotinoide aber wirklich in der ganzen Pflanze ausbreiten, gelangen sie so auch in die Pollen und den Nektar, wo sie dann eben von Bienen, Wildbienen und Hummeln und anderen Insekten aufgenommen werden und diese massiv schädigen. In Gewächshäusern, und da komme ich jetzt auf Ihre Frage zurück, in Gewächshäusern, da sind normalerweise kaum Bienen unterwegs. Hier kann man also eine Ausnahme machen.
Wie ist eigentlich jetzt die Situation in der Schweiz? Darf man bei uns diese Stoffe einsetzen?
Die Schweiz geht hier bei diesen Insektiziden im Gleichschritt mit der EU. Das hat mir das Bundesamt für Landwirtschaft soeben bestätigt. Das heißt, es gilt bereits ein Teilverbot. Beim Raps zum Beispiel darf man seit 5 Jahren keine Neonicotinoide mehr einsetzen. Es gab deshalb keinen Ernterückgang. Die Bauern sind einfach auf andere Pestizide ausgewichen. Und ab kommendem Jahr, erst dann wird das Verbot umgesetzt, ab kommendem Jahr müssen sie das jetzt auch bei Zuckerrüben, im Obstbau und bei der Salatproduktion machen.
Danke, Christian von Burg. Die weiteren Meldungen des Mittags bringt uns nun Rebecca Villiger.
Der neue US-Außenminister Mike Pompeo ist nur wenige Stunden nach seiner Vereidigung zu einem NATO-Treffen nach Brüssel gereist. Die Ziele der NATO bedeuteten den USA sehr viel, sagte Pompeo bei der Begrüßung durch Generalsekretär Jens Stoltenberg. Dieser sagte, dass Pompeo so schnell die NATO besuche, sei ein großes Zeichen dafür, wie wichtig diese Allianz sei. Pompeos Ziel des NATO-Besuchs sei es, dass alle NATO-Staaten gegenüber Russland eine einheitliche Haltung einnehmen, so ein Vertreter des US-Außenministeriums. Außerdem wolle er die Verbündeten daran erinnern, dass sie verpflichtet seien, 2% ihrer Wirtschaftsleistung für die Verteidigung auszugeben. Das hatte Präsident Trump am NATO-Gipfeltreffen vor einem Jahr gefordert. Israel müsse die übermäßige Gewalt gegen Zivilisten im Gazastreifen stoppen. Das fordert der UNO-Menschenrechtskommissar Said Rad al-Hussein. In den letzten 4 Wochen seien im Gazastreifen 42 Palästinenser getötet und über 5.500 verletzt worden. 4 Kinder seien erschossen worden, 3 davon durch Kugeln in den Kopf oder den Hals. Israel müsse die dafür verantwortlichen Sicherheitskräfte im Gazastreifen zur Rechenschaft ziehen, so al-Hussein weiter. Er warnte Israel, das Vorgehen könnte das humanitäre Völkerrecht verletzen. Sicherheitskräfte dürften nur im äußersten Notfall tödliche Gewalt anwenden. Es sei schwer nachzuvollziehen, dass Demonstranten eine solche Gefahr darstellten. Rumäniens Staatspräsident Klaus Iohannis hat die Ministerpräsidentin Viorica Dăncilă zum Rücktritt aufgefordert. Dăncilă ist erst seit 3 Monaten im Amt. Sie sei ihrem Amt nicht gewachsen, führe nur Parteibefehle aus und mache Rumänien verwundbar, sagte Iohannis in einer Ansprache. Iohannis stört sich konkret am Vorgehen Dăncilas bei einem Besuch in Israel. Sie hat dort mit der Regierung über einen Umzug der rumänischen Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem gesprochen. Über Fragen der Außenpolitik ist in Rumänien aber der Staatspräsident zuständig. Absetzen kann Iohannis die Ministerpräsidentin nicht, das ist Sache des Parlaments. Nach Tamedia, Admira und der NZZ Mediengruppe beenden auch die AZ Medien die Zusammenarbeit mit der Werbevermarkterin Publicitas. Alle Verlage begründen den Entscheid mit Zahlungsrückständen. Die Kunden würden angehalten, ihre Buchungen ab sofort direkt bei AZ Medien zu platzieren, heißt es in einer Mitteilung. Louis Arthur Charles, so heißt das dritte Kind von Prinz William und Herzogin Catherine. Das hat das britische Königshaus bekannt gegeben. Der Prinz ist am Montag zur Welt gekommen und ist aktuell die Nummer 5 in der britischen Thronfolge. Das Wetter. Heute scheint meist die Sonne, morgen ist es neben Wolkenfeldern ziemlich sonnig. Einzelne Regenschauer sind aber nicht ausgeschlossen. Die Temperatur erreicht 22 Grad, in den Alpen weht heute schwacher Föhn. Im Süden dominieren die Wolken und stellenweise fällt etwas Regen bei 18 bis 22 Grad.
Genug gemacht und genug gereicht für die Schweiz. Nach CVP-Bundesrätin Doris Leuthard kündigt nun auch FDP-Magistrat Johann Schneider-Ammann seinen Rücktritt an. Spätestens 2019 will auch der 66-jährige Wirtschaftsminister aufhören, sagt er in der NZZ. Was heißt das nun für die beiden Parteien, für die FDP und die CVP? Ruth Wittwer hat nachgefragt.
Wenn nächstes Jahr nun auch Bundesrat Schneider-Ammann zurücktritt, entsteht in der Landesregierung eine Doppelvakanz. Weil 2019 ein Wahljahr ist, würde sich ein Doppelrücktritt geradezu anbieten. Wenn gleich zwei Bundesratsmitglieder ersetzt werden müssen, sorgt das für mehr Wirbel und beschert den Parteien viel Aufmerksamkeit. Die FDP mache zwar keinen Druck auf Schneider-Ammann, sagt Fraktionschef Beat Walti, aber
eine Doppelvakanz, egal wann sie stattfindet, mehr Möglichkeit, die Zusammensetzung der Landesregierung ausgewogen zu gestalten, eben nach verschiedenen Kriterien.
So sieht es auch CVP-Fraktionschef Filippo Lombardi. Auch seine Partei mache keinen Druck auf Bundesrätin Leuthard, dass sie ihren Rücktritt mit Johann Schneider-Ammann absprechen würde. Eine Doppelvakanz würde jedoch klar mehr Möglichkeiten eröffnen, so Ständerat Lombardi.
Das ermöglicht der Bundesversammlung, eine breitere Auswahl vorzuziehen bezüglich Regionen, bezüglich Geschlecht, bezüglich Besonderheiten und Fähigkeiten der Kandidierenden.
Aber die Bundesräte sind frei, ihren Rücktritt selber zu bestimmen. Und diese Regel zu ändern, dürfte schwierig sein, so Lombardi weiter.
Man kann sich das wünschen und wenn man die Schweizer Politik und Gepflogenheiten kennt, weiß man auch genau, dass Regeln zu ändern extrem schwierig ist.
Mit einem Doppelrücktritt könnte man auch die Frauenfrage etwas klären. Wenn etwa die St. Galler Ständerätin Karin Keller-Sutter für die FDP antreten würde, wäre die CVP nicht mehr unter Druck, eine Frau zu portieren. Das sei die CVP auch sonst nicht, denn
wir haben für die Frauen in den letzten 20 Jahren relativ viel getan im Bundesrat. Deswegen fühlen wir uns nicht unter Druck. Aber es ist sicherlich für die Bundesversammlung besser, eine Flexibilität zu haben in dieser Wahl.
Mehr wollte Lombardi nicht zu möglichen Kandidatinnen und Kandidaten sagen. Auch für seinen Kollegen bei der FDP ist es noch zu früh. Aber Beat Walti plädiert für eine gewisse Kontinuität.
Sicher ist es wichtig, dass dieses Profil, diese Kompetenz und Erfahrung eines Wirtschaftsverantwortlichen, idealerweise eines Industrievertreters, auch in der Landesregierung weiterhin vertreten ist. Das wäre ein wichtiges Ziel,
sagt Beat Walti, Fraktionspräsident der FDP zum angekündigten Rücktritt von Bundesrat Schneider-Ammann.
Ruth Wittwer. Damit zu unserem Mann im Bundeshaus, zu Philipp Burkhardt. Sie haben schon viele Bundesrätinnen und Bundesräte kommen und gehen sehen. Jetzt aus Ihrer Erfahrung, wie sinnvoll sind eigentlich derartige Rücktrittsankündigungen so weit im Voraus?
Ich sehe darin eigentlich nur Nachteile. Mit der Ankündigung zurückzutreten, ohne ein präzises Datum zu nennen, wird ein Regierungsmitglied zur Lame Duck. Bei jeder Vorlage, die Schneider-Ammann oder Leuthard nun in den nächsten Monaten noch vorlegen, weiß man, dass sie sie nicht mehr werden zu Ende führen können. Damit verlieren sie an Autorität, die es unbedingt braucht, um eine Vorlage überzeugend vertreten zu können. Kommt dazu, dass solche Ankündigungen einen unwürdigen Reigen von Spekulationen eröffnen. Wie lange bleiben sie jetzt noch? Wer geht zuerst? Gehen sie zusammen? Das nützt eigentlich niemandem, außer den Medien, die damit ihre Spalten oder Sendezeit füllen können. Leuthard hat die negativen Auswirkungen ja auch schon zu spüren bekommen. Eine große Zeitung hat angekündigt, sie würde in der vergangenen Frühlingssession abtreten, was dann bekanntlich nicht passiert ist. Eine andere Zeitung hat sie bereits bei der Raiffeisenbank gesehen, was Leuthard hat dementieren müssen. Wenn solche Spekulationen die Amtstätigkeit in den Hintergrund drängen, dann kann das nicht im Interesse der Regierenden sein. Aber es gilt wohl, was der ehemalige Bundesrat Moritz Leuenberger kürzlich in einem Interview mit dem Sonntagsblick gesagt hat, richtig zurücktreten ist gar nicht so leicht.
Mit Bundesrat Schneidermann und Bundesrätin Leuthard haben jedenfalls zwei ihren Rücktritt bekannt gegeben. Die Parteispitzen versichern, wir haben es eben gehört im Bericht, sie würden keinen Druck ausüben, damit die beiden zusammen abtreten. Aber wie groß ist überhaupt das Interesse der zwei Parteien an einem gleichzeitigen Rücktritt?
Es gibt sicher ein gewisses Interesse, man hat das ja auch hören können in den Stimmen vorhin. Auch CVP-Präsident Gerhard Pfister zum Beispiel spricht sich seit Monaten öffentlich für ein koordiniertes Vorgehen aus. Nicht zuletzt, weil ein Doppelrücktritt das Kandidatenfeld bei CVP und FDP natürlich massiv vergrößern würde. Es gäbe dann mehr Spielmöglichkeiten für die Parteien, das hat Herr Walt ja auch gesagt. Und das würde dann auch die Chancen zum Beispiel der Männer erhöhen, auch von Gerhard Pfister selbst. Aber es bleibt dabei, dass nicht die Parteispitzen bestimmen, wann Bundesrätinnen und Bundesräte konkret zurückzutreten haben. Das ist immer noch der ganz persönliche Entscheid der Betroffenen. Gerade der letzte Rücktritt, der von Didier Burkhalter, hat ja gezeigt, wie unabhängig von der Partei Regierungsmitglieder ihren Abgang vollziehen. Die FDP hat in diesem Fall erst am Rücktrittstage selbst erfahren, dass Burkhalter geht. Also wenn es Absprachen Richtung Doppelrücktritt geben sollte, dann müsste die Initiative von Leuthard und Schneider-Ammann selbst ausgehen. Ausgeschlossen ist das nicht. Die beiden könnten ein Interesse daran haben, je nachdem, wem sie als Nachfolgerin oder als Nachfolger in den Bundesrat verhelfen möchten.
Ich wechsle jetzt auch noch schnell in den Konjunktiv. Wenn jetzt also beide gleichzeitig zurücktreten würden, welche möglichen Kandidatenkonstellationen sehen Sie dann?
Ja, nachdem in der Landesregierung ja nur noch zwei Frauen vertreten sind, wird bei der nächsten Bundesratswahl die Geschlechterfrage ganz zu oberst auf der Kriterienliste stehen. Das heißt, es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Tritt Doris Leuthard zuerst und alleine zurück, dann wird eher die CVP eine Frau stellen müssen. Macht Johann Schneider-Ammann den Anfang, dann ist bei der FDP der Druck größer, eine Bundesrätin zu portieren und gehen die beiden zusammen, also ihr Szenario, dann steigen die Chancen von männlichen Kandidaten in der einen oder in der anderen Partei. Wobei in einem solchen Fall am Wahltag zuerst die Nachfolge von Doris Leuthard bestimmt werden müsste, weil sie ist länger im Bundesrat gewesen als Schneider-Ammann. Die Frauenfrage stünde somit bei der Besetzung des CVP-Bundesratssitzes beim Doppelrücktritt doch eher im Vordergrund. Es kommt also sehr auf die Konstellation an, ob die Frau bei der FDP, die immer wieder als Kronfavoritin genannt wird, eine Chance hat, nämlich Karin Keller-Sutter, die Ständerätin aus dem Kanton St. Gallen. Sie hat ja schon einmal kandidiert und ist dann gegen Schneider-Ammann unterlegen. Will der Wirtschaftsminister ihr nun in den Bundesrat verhelfen, dann müsste er eigentlich alleine und noch vor Doris Leuthard abtreten.
Danke, Philipp Burkhardt im Bundeshaus. So geht es hier weiter. Wer gesund lebt, soll finanziell belohnt werden. Das neue Rabattkonzept der Helsana bekommt einen massiven Dämpfer. Und der Berner Fußballclub IB steht vor dem Meistertitel wie einst.
Ja, so spielt ein Meister und Sufi aus der eigenen Platzhälfte heraus. Tor! IB ist definitiv Meister.
Vielleicht schon morgen, wie damals. Wir blicken zurück aufs ferne 1986. Es war eine gigantische Übernahme. Für 43 Milliarden Franken hat der chinesische Staatskonzern ChemChina den Schweizer Agrochemiekonzern Syngenta übernommen. In der Schweiz war die Sorge groß, dass bei Syngenta vieles auf der Strecke bleiben könnte. Arbeitsplätze zum Beispiel. ChemChina gab eine Standortgarantie ab und versprach, das alte Management zu halten. Jetzt aber ist diese alte Garde so gut wie weg und die Zweifel, ob die chinesischen Versprechen eingehalten werden, wachsen. Martin Peters.
Bei der Ankündigung der Hochzeit herrschte noch Harmonie zwischen dem damaligen Verwaltungsratschef Michel Dumaret und den Chinesen.
The transaction could not have taken place without the deep respect which Chairman Wen and myself have for each other.
Die Transaktion wäre ohne den tiefen Respekt und das Vertrauen zwischen ihm und ChemChina-Chef Ren nicht zustande gekommen, beteuerte de Maré. Dieses Vertrauen bilde den Zement der Übernahme. Seither ist das Vertrauen offenbar am Bröckeln. Michel de Maré, einer der wichtigsten Architekten der Übernahme, hat kurz vor Weihnachten gekündigt. Angeblich soll es Streit über die Refinanzierung gegeben haben. Die Chinesen beladen Syngenta für die eigene Übernahme mit milliardenschweren neuen Schulden. Auch Christoph Mäder, der langjährige Leiter der Rechtsabteilung von Syngenta, hat gerade den Bettel hingeworfen, wie die meisten Mitglieder der damaligen Konzernleitung. Mäder war 26 Jahre im Unternehmen, ein Urgestein. Mit den neuen chinesischen Eigentümern habe sein Abgang nichts zu tun, beteuert Mäder.
Das ist ein Entscheid, den ich persönlich in voller Übereinstimmung mit der Firma getroffen habe. Der hat mit der chinesischen Eigentümerschaft gar nichts zu tun.
Das sei bei seinen früheren Kollegen nicht anders. Mäder war der letzte Schweizer in der Chefetage. Zusammen mit Michel de Maré galt er als Garant dafür, dass die chinesischen Versprechen gehalten werden. Der Basler Wirtschaftsdirektor Christoph Brotschin ist irritiert ob der vielen Abgänge.
Da stelle ich auch fest, dass sie zahlreich sind. Es soll in jedem Fall Gründe gegeben haben dafür. Man wird sehen, wie das weitergeht. Natürlich bleibt die Feststellung, dass es eine ungewöhnliche Häufung ist.
Er gehe aber davon aus, dass zumindest die Funktionen erhalten blieben. Nachdem die alte Konzernführung fast weg ist, stellt sich die Frage, ob auch andere Versprechen auf dem Prüfstand stehen. Die Zusagen, die Arbeitsplätze in der Schweiz zu erhalten zum Beispiel, auf die Wirtschaftsminister Schneider-Ammann damals stolz verwies.
Ich habe mir vom Management in Basel bestätigen lassen, dass die Syngenta grundsätzlich so, wie sie aufgestellt ist, weiter betrieben wird und auf diesem Wege auch die Arbeitsplätze erhalten werden sollen.
Syngenta-Mitarbeiter berichten derweil, dass am Standort Basel laufend Arbeitsplätze abgebaut werden. Ganze Teams würden in andere Länder verlagert, zumeist in Länder mit niedrigeren Kosten. So würden Finanzstellen aus Basel nach Ungarn verlegt, Planungsstellen nach Manchester, die gesamte Blumensaatenabteilung mit einem Dutzend Mitarbeitern nach Holland. Kommuniziert werde dies aber nur intern. Syngenta-Manager Christoph Mäder bestätigt den Stellenabbau. Von den 3.300 Vollzeitstellen in der Schweiz seien heute noch 2.800 übrig. Mit der Übernahme habe das aber nichts zu tun, sagt Mäder.
Das sind Maßnahmen, die wir treffen mussten aufgrund der Marktlage und im Kontext der ständigen Überprüfung unserer Prozesse und Strukturen.
Abgesehen davon habe ChemChina nie eine Arbeitsplatzgarantie gegeben, stellt er klar.
ChemChina hat keine Arbeitsplatzgarantien abgegeben. Was die konkrete Anzahl angeht, was ChemChina garantiert hat, ist, dass der Hauptsitz von Syngenta in der Schweiz bleibt.
Philipp Gusset, Branchenexperte der Gewerkschaft Unia, hat das damals anders verstanden.
Ja, es widerspricht dem Versprechen, die Arbeitsplätze in der Schweiz zu halten.
Im Übrigen sei es faktisch unmöglich, von außen zu beurteilen, ob der Stellenabbau im Zusammenhang mit der Übernahme oder mit laufenden Sparprogrammen stehe, sagt der Gewerkschafter. Auch bei einem anderen Versprechen, dem der Transparenz, ist nicht ganz klar, ob innerhalb und außerhalb des Konzerns das Gleiche darunter verstanden wird. So wurde der aktuelle Geschäftsbericht klammheimlich im Internet veröffentlicht. Darin versteckt war die Information, dass Syngenta eine Rückstellung von 1,6 Milliarden Dollar für ausstehende Rechtsfälle in den USA gemacht hat. Wegen der Rückstellung machte Syngenta im vergangenen Jahr einen Verlust von knapp 100 Millionen Dollar. Als private Firma sei man rechtlich nicht verpflichtet, die Zahlen zu veröffentlichen, verteidigt Christoph Mäder das Vorgehen. Das Unternehmen habe das freiwillig gemacht. So kann man das auch sehen.
Maren Peters über den heimlichen Stellenabbau von Syngenta-Stellen in der Schweiz gehört im Rendezvous. Wer gesünder lebt, soll weniger Krankenkassenprämien bezahlen. Dies ist etwas zugespitzt der Sinn einer Gesundheits-App von Helsana, mit der man Rabatte bekommen kann. Klingt praktisch. Was ist aber mit Gehbehinderten oder Versicherten, die ihre Daten nicht geben wollen? Verletzt dies nicht das Solidaritätsprinzip in der Grundversicherung? Für den eidgenössischen Datenschützer verstößt das Programm der Helsana jedenfalls gegen das Gesetz. Helsana sieht das anders. Nun werden wohl die Gerichte entscheiden müssen. Klaus Bonanomi.
Etliche Krankenkassen belohnen ihre Versicherten für einen gesunden Lebenswandel. Die CSS, Sanitas oder Swica etwa bieten solche Bonusprogramme an, allerdings nur in der Zusatzversicherung. Noch weiter geht Helsana, einer der größten Schweizer Krankenkassen, mit ihrem Programm Helsana Plus. Dieses sieht ausdrücklich vor, dass auch Grundversicherte profitieren können. Rund 50.000 Versicherte haben nach Auskunft von Helsana bereits die entsprechende App heruntergeladen, mit der sie ihr gesundheitsbewusstes Verhalten dokumentieren können. Dafür erhalten sie eine Belohnung, die für Grundversicherte bis zu 75 Franken und für Zusatzversicherte bis zu 300 Franken im Jahr betragen kann. Während das Bundesamt für Gesundheit diesem Programm bereits seinen Segen erteilt hat, kommt nun aber der eidgenössische Datenschutzbeauftragte Adrian Lopsiger zu einem anderen Schluss. Zwei Punkte seien rechtswidrig. Zum einen darf, seiner Ansicht nach, die Helsana-Zusatzversicherung nicht wissen, ob jemand auch in der Helsana grundversichert ist. Denn die Frage, wo jemand seine obligatorische Grundversicherung abgeschlossen hat, sei eine besonders schützenswerte Information, die nicht ohne weiteres weitergegeben werden dürfe, auch nicht innerhalb eines einzelnen Versicherungsunternehmens. Der zweite Punkt ist womöglich noch folgenreicher. Datenschützer Lopsiger kommt zum Schluss, dass es keine genügende Rechtsgrundlage gibt für Bonuszahlungen an Grundversicherte, so wie dies Helsana vorsieht. Denn in der Grundversicherung gelte das Solidaritätsprinzip der gleichen Prämien für gleiche Leistungen. Dies sei gesetzlich festgelegt, davon könne man nicht abweichen, auch dann nicht, wenn die Versicherten zustimmten. Und deshalb, argumentiert der Datenschützer, dürfe Helsana auch keine Daten von Grundversicherten bearbeiten für sein Bonusprogramm. In diesem grundsätzlichen Punkt beharrt der Krankenversicherer Helsana auf seiner Position, wonach auch Grundversicherte an dem Bonusprogramm mitmachen dürfen. Diese Frage wird deshalb wohl das Bundesverwaltungsgericht zu klären haben.
Klaus Bonanomi. IBE ist Bern und Bern ist IBE, so scheint es. Denn seit Wochen schon herrscht in Bern, zumindest fußballerisch, der Ausnahmezustand. Die Young Boys greifen nach dem Schweizer Meistertitel. Und mit einem Sieg morgen daheim gegen Luzern wäre es soweit. Endlich, tönt es in Bern, denn der letzte IBE-Meistertitel liegt 32 Jahre zurück. Im Frühling 1986. Einer, der schon damals als Fan dabei war, ist Bruno Kislik. Der 65-Jährige wird natürlich auch beim morgigen Spiel dabei sein. Der Mann, den alle nur Ibu Bruno nennen. Peter Maurer hat ihn getroffen.
Was soll man da schon sagen, jetzt, so kurz davor? Kislik kratzt sich in den grauen Haaren unter dem gelb-schwarzen Beret, das ihm noch seine Mutter gehäkelt hat.
Ja, gut. Nach 32 Jahren rauche ich wieder mal einen Stumpen. Ich habe nie geraucht, aber vor 32 Jahren, nach der Maladiere, habe ich dann einen Stumpen geraucht. Gut, ich ziehe ihn nicht ab, oder? Aber nach 32 Jahren wird wieder mal ein Stumpen geraucht, oder? Wenn ich Schweizer Meister ist.
So wie damals, Samstag, 24. Mai 1986.
Wir sind mit dem Car auf Neuenburg hingefahren. Und ich hatte den Haraf bei mir.
Der Haraf, der alte fellbesetzte Militärturnister.
Und ja, natürlich eine Flasche Champis drin, oder? Ein Stumpen, was sich so gehört, oder?
IBE gewinnt vor über 21.000 Zuschauern 4:1 gegen Xamax.
Ich glaube, Xamax hat sogar das erste Goal geschossen. Und er hat ja zweimal Lunde und zweimal Zuffi, oder?
Die Sensation. IBE, Landesmeister, nach 26 Jahren warten.
Und dann nach dem Match hat der Zurbucher die Händchen rausgeschossen und ich habe einen verrutscht von denen, oder? Goalie-Händchen, ja, Goalie-Händchen. Und ich habe einen verrutscht von diesen zwei Goalie-Händchen.
Es war der Linke. Kislik besitzt den mittlerweile etwas spröden IBE-Zurbuchen-Goalie-Handschuh immer noch.
Der ist bei mir daheim so in einem schönen Rahmen innen, eingerahmt.
IBE holt an diesem Maiabend 1986 in Neuenburg zwar den Titel, aber als Kislik in der Nacht wieder nach Bern zurückkehrt, erstarrt in der Innenstadt an der sogenannten Front, wo mehrere Beizen nebeneinander sind, alles andere als Meisterstimmung.
Und dann bin ich auf die Front gekommen. Das war kein Volk mehr, oder? Dann bin ich mit den Trailchen dort oben ab, oder? Und dann bin ich Bellevue-Bar. Und dann habe ich mir so gegeben, ja, etwa 15 Minuten, und dann fallen sie die raus, oder? Aber es war noch gut, dort war ein gutes Volk, und die haben gesagt, oh, gib ihm noch ein bisschen, oder? Und dann sind wir da langsam hey, oder? Die Bern war dann, sagen sie, nichts los.
Kislik, der unüberhörbare IB-Fan, der Mann mit der Treichel.
Eben, das ist die kleine Treichel, die ich immer mit dem Match nehme. Und da ist einfach alle Unterschriften drauf, wo sie 86 sind Meister geworden. Lunde, Weber, Breggi, Britz.
All die IB-Helden von damals eben.
Und jetzt ist es einfach so, jetzt werden wir ja der Schweizer Meister und dann wird die abgeschliffen, neu gespritzt und dann kommt dann die neue Meistermannschaft drauf.
Erinnerungen an die Zukunft. Der junge Kislik durfte als Knabe, als Giu, nicht in einen Fußballclub.
Mein Bär hat uns nicht schuten lassen. Er hat gesagt, da lang die Scheichen verstöpfen, das kann nicht sein, ich habe schlauere Bütze für euch. Oder? Weil wir haben daheim einfach noch helfen müssen, oder? Vielleicht ist es eben gerade das, weil ich nicht durfte. Bin ich im Fußball so verbunden, oder? Es muss auch schon ein bisschen das sein.
Erinnerungen an das alte Wankdorf-Stadion. Dem neuen soll man ja Stade de Suisse sagen.
Für mich ist es Wankdorf und bleibt Wankdorf. Und ihr könnt dem sagen, wie ihr wollt, oder?
Erinnerungen an das IB von einst.
Lang war es einfach auch wie eine zweite Familie. Ja, gut, jetzt natürlich. Mit diesen vielen Ausländern und so. Aber es ist gleich, wenn man das Training geht, schaut, es ist gleich noch wie eine zweite Familie. Oder?
Kislik ist verheiratet, hat zwei erwachsene Söhne, hat fast 40 Jahre auf dem Bau gearbeitet und ist IB immer treu geblieben.
Ein echter Berner, der gehört zu IB. He? Und wenn es nicht vergeht, ja, ja. Und auch wenn sie im B unten sind, da geht man einfach schauen. He? IB forever, das ist ja so. IB forever.
Gelb-Schwarz. Für immer. Die IB-Farben, Kisliks Farben.
Die haben mich aber gefragt, oh, mit dem Postauto kommt klatsche ich schon.
Und jetzt, was soll man da schon sagen? Jetzt, so kurz davor. Er werde morgen ins Wankdorf gehen, Sitzplatz 429, Sektor D9, Balkon. Werde vor Nervosität nichts essen können, wie vor jedem Spiel.
Es gibt einen knappen Sieg, aber es gibt einen Sieg. Und nach einem IB-Match, wenn wir dann wirklich Meister sind, dann gehen wir dann ganz sicher noch nicht heim. Da wird toll los sein.
Anders als vor 32 Jahren. Ganz bestimmt.
Ein Porträt von Peter Maurer. 2:01 im ersten und vierten höchste Zeit fürs Tagesgespräch direkt aus Südkorea. Der Anlass ist historisch. Nord- und Südkorea wollen Frieden schließen und atomar abrüsten. Weiteres in den Schlagzeilen dieses Mittags mit Rebecca Villiger.
Atomar abrüsten und den Kriegszustand beenden. Auf diese Ziele haben sich Nord- und Südkorea geeinigt. Bis Ende Jahr soll das Waffenstillstandsabkommen von 1953 in einen Friedensvertrag überführt werden. Mehr Schutz für die Bienen. Die EU will den Einsatz von bienenschädlichen Neonicotinoiden im Freien vollständig verbieten. Bauern nutzen die Mittel vor allem, um Saatgut vor Insekten zu schützen. Louis Arthur Charles, so heißt das dritte Kind von Prinz William und Herzogin Catherine. Das hat das britische Königshaus bekannt gegeben.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.